Jesus ist zweimal geboren worden, leiblich. Das erste Mal als Ebenbild in Bethlehem. Das zweite Mal als Erstgeborene, als er auferstand. Paulus legt Wert darauf, dass der am Kreuz starb, der Erste ist, der hervorkommt aus der Schöpfung und jetzt der ist, der alles versöhnen wird. Warum ist als Erstgeborener ist er das erste Exemplar von aller Schöpfung, das neu wird. Gott hat vor, alles neu zu machen, zu verändern. Aber Jesus in seinem Leib war das erste Exemplar von Schöpfung, Geschaffenem, das neu wurde. Das andere kommt nach. Die Reihenfolge beschreibt Paulus in 1. Korinther 15. Das gehört zur Erlösung. Jesus hat sein Blut gegeben. Welcher Jesus? Der in Bethlehem als Ebenbild Gottes geboren wurde. Der nach seinem Kreuzesleiden dann wieder auferstand. Und warum ist das so? Jetzt kommt die Begründung. Warum ist Jesus der Erstgeborene? Warum ist das alles so? Weil, er sagt dieses, einiges von diesem sagt er zweimal. Hier heißt es, weil in ihm alles geschaffen wurde. In Vers 18 heißt es, er, der der Anfang ist, der die Welt geschaffen hatte, der bringt auch das Heil hervor. In Epheser 3 sagt er Ähnliches. Der unser Heil erworben hat, ist der die Welt geschaffen hat. Das heißt, der Gott der Schöpfung ist der Gott des Heils. Es würde zu weit führen, das alles zu beschreiben, wieso das ist. Aber ich möchte diesen Gedanken einfach in den Raum stellen. Das ist der Gedanke, den Paulus hier hat. Der unser Heil herbeigeführt hat, ist der damals alles schuf. Wer schuf alles? Jesus. Er hieß damals nicht Jesus. Aber es ist dieselbe Person. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, die hatten alle drei Anteil an der Schöpfung. Jesus ist an mehreren Stellen als Schöpfer hingestellt. Auch in Johannes Kapitel 1 ist es nichts, das da ist, das nicht durch ihn wurde. Weil in ihm alles geschaffen wurde, das in den Himmeln und das auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, das heißt die Engelwelt. Seines Throne, seines Herrschaften, seines Erstrangige, seines regierende Mächte, alles ist durch ihn geschaffen und für ihn. Jetzt wissen Sie, wozu Sie da sind. Sind Sie geschaffen? Dann sind Sie für Jesus da. Er hat sie gemacht. Er hat sie bewahrt. Er hat sie erkauft. Er hat sie gerufen. Wie viel Mal ist das jetzt? 4-mal. Aus 4 Gründen gehören sie. Wir sollten für ihn leben. Wir sind für ihn da. Alles ist für ihn da. Für Jesus. Und jetzt wird etwas weiteres gesagt von diesem Erlöser. Der Erlöser von Vers 14 ist Ebenbild, ist Erstgeborener, ist der Schöpfer, Vers 17, er ist vor allem. Natürlich, wenn er es ist, der alles geschaffen hat, dann war er vorher da. Und wenn er der Schöpfer ist, dann ist er auch größer, denn die Schöpfung. Räumlich und zeitlich ist Jesus vor allem da. Und alles besteht in ihm. Ich habe gehört, morgen soll es schneien. Sie fragen sich jetzt, was hat das mit dem Text in Kolosser zu tun? Ich wollte Ihnen sagen, wenn es morgen schneit, dann kommt der Schnee von Jesus. Alles besteht in ihm. In Hebräer Kapitel 1, 2. Petrus 3 heißt es, dass er alle Dinge durch sein Wort hält. Jesus bestimmt das Verhältnis zwischen aufbauenden und abbauenden Kräften, die beide vorhanden sind in unserer Schöpfung heute. Durch sein Wort bestimmt er, dass die Relation dieser zwei Kräfte. Wenn Jesus sagt, es sei trocken, dann können Sie beten bis dahin. Es wird nicht regnen. Aber wenn er Ihr Gebet erhören will, dann wird er sprechen. Und dann wird es regnen oder schneien, was immer. Das heißt, murren wir nie über das Wetter. Jesus hat gesprochen. Das Wetter, die ganze Natur in ihrem Dasein jeweils, ist ein Ausdruck des Willens unseres Herrn. Wenn Sie morgen früh aufstehen, sagen Sie, Herr, dies ist das Wetter, das du für heute geplant hast. Es ist das Richtige. Alles besteht in ihm. Das ist herrlich. Zu wissen, dass mein Erlöser der Herr der ganzen Schöpfung ist. Das heißt, als Christ lebe ich in einer noch unerlösten Welt, in welcher aber Jesus bereits schon Herr ist. Er wird mich durchbringen. Es kann nichts ihn aufhalten oder mich aufhalten, um ans Ziel zu kommen. Das ist tröstlich. Diese Lehre haben wir ganz besonders im letzten Buch der Bibel. 18. Und er, jetzt wird weiter etwas über ihn gesagt, er ist das Haupt des Leibes. Er ist jemand, der sich eine Ergänzung geholt hat, einen Leib geschaffen hat. Das ist sehr ernst. Dass Jesus sich so mit uns vermählt hat, so mit uns so identifiziert hat, dass wir gleichsam eins mit ihm sind im Wesen. Wir sind verwachsen mit ihm. Wie ich eben sagte, Reben am Weinstock, Glieder am Leib, alle von uns, die wir Glieder sind, sind mit ihm verbunden, dem Haupt. Und das ist die Gemeinde, sagt Paulus. Sie ist innig, wesensmäßig verknüpft mit diesem, ihrem Erlöser. Er ist nicht nur gen Himmel gefahren, nachdem er diese große Tat tat, und dann hat er uns hier gelassen, damit wir uns irgendwie zurechtfinden. Nein, er ist in dieser Welt und mit uns im Geiste verbunden. Sehr real. Wir sind verwachsen mit ihm im Geiste. Weiter. Der Anfang ist. Er ist A und Z. Aleph und Tav, Hebräisch, Alpha und Omega, Griechisch. Und was immer ihre Sprache ist, Buchstabe 1 und der letzte Buchstabe. Das heißt, was immer gesprochen wird, da ist er A und Z. Nicht O, ich weiß nicht, warum Luther das so übersetzt hat. Ich vermute es natürlich, er hat Omikron und Omega wahrscheinlich verwechselt. Er kannte das natürlich gut Griechisch, entschuldigen Sie. Aber das Omega mit O zu übersetzen ist eigentlich nicht richtig. Sintemal Omega im Griechischen die Übersetzung nicht von O im Hebräischen, sondern von T, Tav ist, weil T der letzte Buchstabe im Hebräischen ist. Und so hätte er entsprechend Z hinschreiben sollen. Jesus ist A und Z, nicht A und O, weil O nicht der letzte Buchstabe in unserem Alphabet ist. Wir kommen nicht dahinter, ja? Vielleicht, dann hätte er besser getan, Alpha und Omega lassen, wie die englische Bibel das tat. Das heißt, er ist der Anfang von allem, das gesprochen wird, und er ist der Letzte. Er hat das erste Wort und er hat das letzte Wort. Er steht am Anfang, es wäre Licht. Und er steht am Ende, es ist alles geschehen. Er ist der Anfang, Erstgeborener von den Toten. Ganz besonders ist er der Anfang im Heilsgeschehen. Er stirbt am Kreuz, aber in der Auferstehung beginnt das Neuwerden. Und dann kommt der Heilige Geist und dann werden wir neu. Erstgeborener von den Toten, aber das ist die Versprechung, Ankündigung, dass wir folgen werden. Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste würde. Ja. Besser als sei. Gott gibt uns eine Gelegenheit, dass es so werden darf. Er fordert nicht von einer Minute zur anderen, dass es so sein muss. Er gibt uns Wachstumszeitspanne, damit er in allem der Erste würde. Aber er will der Erste sein. Er will in allem der Erste sein. Er will in großen Dingen, in großen heilsgeschichtlichen Ereignissen, will er der Erste sein. Und er will in jedem Teil meines Lebens Erster sein. Damit er in allem der Erste würde. Und jetzt kommt die Begründung hierfür. Warum soll Jesus in allem der Erste werden? Zwei Gründe werden angegeben. Es war das Wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohne. Wessen Wohlgefallen? Der Übersetzer fügt meistens Gott, glaube ich, hinzu. Und das stimmt. Aber der Text, der Grundtext hat es nicht. Es war das Wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohne. Das Wohlgefallen nicht nur des Vaters, sondern auch des Sohnes selbst. Er hat ja dazu gesagt, Hebräer Kapitel 10. Siehe, ich komme deinen Willen zu tun. Einen Leib hast du mir bereitet. Als er von der Jungfrau Maria geboren wird, sagt er, hier bin ich, Herr, deinen Willen zu tun. Du hast mir einen Leib gegeben. Und das war ein Zeichen davon, dass er ein Sklavendiener Gottes war, nach dem Psalm, der hier zitiert wird. Es war das Wohlgefallen des Heiligen Geistes, der ihn zeugte, als Maria ihn zur Welt bringen sollte. Es war das Wohlgefallen des dreieinigen Gottes. Was war das Wohlgefallen? Dass in ihm alle Fülle wohne. Haben Sie Jesus, haben Sie alles, was Gott Ihnen geben will. Alles. Es gibt nicht mehr. Jesus ist die Fülle von dem, was Gott uns schenken möchte. In ihm haben wir das große Geschenk Gottes. In ihm sollte alle Fülle wohnen. Zweitens, es war das Wohlgefallen, dass durch ihn alles versöhnt werde. Mit wem? Es heißt nur mit ihm. Die Ausleger tun sich hier etwas schwer. Ist es der Vater im Hintergrund, der im ganzen Text irgendwie im Hintergrund hier steht, der Handelnde ist? Denn wir sollen ja dem Vater danken für alles dieses. Dies ist immer noch Dankangelegenheit. Wir sollen also so im Einzelnen danken, wie Paulus das hier schreibt. Wenn Sie Gebetsstoff haben wollen, lesen Sie Kolosser 1, Abvers 12, und da haben Sie Worte für Ihr Gebet. Es könnte sein, aber es ist vielleicht doch wahrscheinlicher, dass Jesus selbst gemeint ist, weil Paulus hier sagen will, er ist der Erste, er ist über allem und vor allem. Er will Jesus herausstellen. Das heißt, Jesus ist der Gott, mit dem versöhnt wird. Ein Theologe, den ich mal übersetzen musste, kam aus Amerika und sprach über die Versöhnung. Gott versöhnt mit sich selbst, sagt er. Gott ist sein eigener Vermittler oder Mittler. Er vermittelt mit sich selbst. Er ist beides, Mittel und Zweck. Für ihn geschieht es und er tut es für sich selbst. Das heißt, Jesus Christus ist der Gott, der am Kreuz unsere Versöhnung herbeiführt. Und so werden wir mit Gott, Jesus, versöhnt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Der dreieinige Gott ist eben nur ein Gott. Durch ihn, der mit alles versöhnt werde. Was ist das, bevor ich auf Vers 20 eingehe, auf diesen ersten Teil, lassen Sie mich weiterlesen. Es kommt ein Komma nach werde und dann könnten wir in Klammern lesen, Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Das ist der Grund der Versöhnung. Jesu Tat am Kreuz ist der Grund der Versöhnung. Deshalb darf alles versöhnt werden. Und jetzt noch zwei Fragen. Was ist das für eine Versöhnung? Und zweitens, was wird versöhnt? Vielleicht die zweite Frage zuerst, denn die andere betrifft diese. Durch ihn sei es das, das auf der Erde, sei es das, das in den Himmeln ist. Alles soll durch Jesus versöhnt werden. Alles. Was heißt versöhnen? Was heißt es, wenn alles versöhnt wird? Aus diesen und ähnlichen Texten nährt sich ja die Lehre der Allversöhnung. Was sagt Paulus hier? Der Text darf nicht in Widerspruch gebracht werden zu anderen Texten, die besagen, dass nicht alles versöhnt wird. Was heißt versöhnen? Ich persönlich bin der Meinung, dass Paulus hier ein Wortspiel gebraucht. In Römer Kapitel 1 beschreibt Paulus einmal, wie die Menschen abgefallen sind von Gott und wie sie stufenweise bergab gehen, weg von Gott. Und dann heißt es an einer Stelle, Sie entsinnen sich vielleicht, und vertauschten das Bild von Gott mit oder Gott mit Bildern von Tieren und Vögeln und so weiter. Vertauschten. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Das griechische Wort hat als Kern das Wort anders. Und bedeutet eigentlich Veränderung. Etwas wird anders. Es hat dann noch einige Vorsilben, Vorgesetzte. Die erste vorangesetzte Silbe bedeutet eine Verstärkung, wie wir sagen, versöhnen. Ja? Das heißt verändern, ganz, nicht nur ändern, sondern verändern. Und dann hat es noch eine Vorsilbe. Und die betont es noch mehr und sagt, weg von dem vorherigen Zustand. Das heißt, es wird ganz verändert. Damit will Paulus wohl die Gründlichkeit der Versöhnung zum Ausdruck bringen. Aber was ist Versöhnung, so wie wir an Versöhnung denken? Ich komme aus Kanada, das wissen die meisten vielleicht. Wir wohnen aber nicht da und sind nur ab und zu da, alle paar Jahre vielleicht. Aber was uns sehr bewegte, war, dass vor nun etwas mehr als 20 Jahren zum ersten Mal in der Geschichte Kanadas eine regelrechte große Erweckung ausbrach. Sie brach aus zuerst in der Heimatstadt meiner Frau. Ich bin nicht weit davon entfernt aufgewachsen und so war das für uns sehr, sehr wichtig, dass Gott dieses wunderbare Werk dort tat. Das war eine sehr bewegende Sache. Ja, mit dazu trug bei ein gewisses Ereignis. Die Versammlungen, die zwei Zwillingsbrüder, Evangelisten, die arbeiteten zusammen, diese Versammlungen wurden gehalten in einer Baptistengemeinde. Und dann wurde es immer größer und größer und mussten sie größere Räume beziehen. Und Menschen brachten ihr Leben in Ordnung und haben ihre Sünden bekannt und haben Dinge, die so mit sie mitlaufen ließen beim Geschäft, haben sie wieder zurückgebracht und unbezahlt, ist wieder bezahlt, sodass die Geschäftsleute sich nicht Rat wussten. Das war bereits also schon einkalkuliert in ganzen Finanzwesen. Und jetzt, was sollten sie mit diesem Geld tun? Ja? Das kam dann also in die Zeitung. Mit dazu trug bei, dass zwei Brüder sich versöhnten. Sie waren beide musikalisch, aber sie hatten wohl schon jahrelang nicht miteinander gesprochen. waren beide Christen, aber irgendwie waren sie auseinander gekommen und konnten einander nicht ertragen. Und in dieser Erweckungsversammlungen, die für Gläubige waren eigentlich, kamen sie zur Buße und haben sich gebeugt vor dem Herrn und haben zueinander wieder gefunden. Und dann haben sie ihre Versöhnung dokumentiert, indem sie ein Duett sangen. Sie können mir glauben, das ist hart eingeschlagen. Und dann haben andere auch Buße getan. Das macht es ein bisschen leichter, ja, wenn man merkt, andere, die man kennt, die stehen jetzt da und haben ihre Sachen mit Gott in Ordnung gebracht. Was war geschehen? Es war eine Situation zwischen zwei Brüdern ausgetauscht worden. Nicht wahr? Vorhin regelrechte Spannung, wie es fast nicht schlimmer werden kann. Es ging nicht bis zu dem Punkt, wo es bei Kain und Abel war, aber immerhin war es eine schlimme Situation. Und wenn Jesus einmal handelt und der Heilige Geist das Blut Jesu Christi anwenden kann, dann wird diese Atmosphäre ausgetauscht. Eine himmlische Atmosphäre ersetzt sie. Das ist, was Versöhnung heißt. Etwas wird anders, etwas wird verändert, etwas wird vertauscht, ausgetauscht, besser. Ja. Und jetzt, glaube ich, können Sie verstehen, wie Paulus hier ein Wortspiel gebraucht. Nicht nur werden Menschen, die Sünder sind, versöhnt, wie wir das im Deutschen verstehen, sondern alles soll ausgetauscht werden. Der Zustand von allem soll verändert werden. Alles, was im Himmel ist, in den himmlischen Welten, der Kosmos, auch die Welt. Paulus will sagen, dass vom Kreuz her Gott vorhat, alles zu verändern. Das Grab von Jesus Christus war der Anfang. Da kam ein Leib hervor, der ganz neu war. Er war derselbe Leib, den Jesus hatte. Aber er war verändert. Er war ein Auferstehungsleib. Und im Philipperbrief sagt Paulus, unser Leib wird so werden. Aber wir sind nur an zweiter Stelle. Dann kommt das andere. Das heißt, alles wird einmal neu werden, neu gestaltet werden. Gestaltet werden aufgrund des Erlösungstates Jesu am Kreuz. Alles soll ausgetauscht werden. Für uns bedeutet das natürlich etwas ganz Besonderes. Und davon spricht er in den Versen 21 bis 23. Euch, die ihr einst Entfremdete wart und Feinde in der Gesinnung, zuerst schaut er zurück in die Vergangenheit und zeigt, was das für sie bedeutete. Sie waren Entfremdete, fremd gegangen, für Gott fremd geworden. Nicht nur fremd, sondern sie waren Feinde Gottes in ihrer Gesinnung, feindlich gesonnen. Was sich in den bösen Werken äußerte, das kommt zum Ausdruck in dem, was man tut. Was man denkt, kommt in der Tat zum Ausdruck. Jetzt kommt er auf ihre Wende zu sprechen. Euch versöhnte er jetzt, aber, das ist das Gegenüber, aber Gott, schreibt er in Epheser 2, Vers 4. Jetzt versöhnt er aber euch in dem Leibe seines Fleisches, am Kreuz, durch den Tod. Und jetzt die Zukunft. Um euch darzustellen, eines Tages will Jesus uns als Versöhnte und Geheiligte darstellen, dem Vater vorstellen, als Heilige und Tadellose und, wie ließ es jetzt bei Ihnen? Unsträflich, so kann man es übersetzen. Noch ja? Makellose, tadellos, da haben wir es. Unverklagbar, wissen Sie, was das Wort bedeutet? Als nicht zurückgerufener. Sie gehen ein bisschen zu schnell am Zoll vorbei und können zurückgerufen werden. Das ist mir mal passiert. Ich fuhr nach Frankreich und wie das gewöhnlich so ist, der deutsche Zoll zeigt kein Interesse. Aber mit einmal pfeift er mich zurück. Ja. Gut, ich gehe zurück. Es war nicht so ernst. Aber das kann mal passieren. Ja. Du, was sagst du da? Ja. bisschen zu schnell. Und wenn wir durch die himmlischen Pforte gehen, sagt Paulus, werden wir nicht zurückgepfiffen werden. Das ist es. Weil kein Makel da ist. Nichts da. Nichts, wofür ich Zoll zahlen soll. Nichts. Keine Drogen dabei, nichts. Alles ist in Ordnung. Nicht solche, die zurückgerufen oder zurückgepfiffen werden müssen. Tadellose, unsträfliche, unverklagbar vor ihm. Wenn Gottes Augen, die alles sehen, mich durchschauen, werden sie nichts finden. Warum? Weil Jesus in mir ist. Und in ihm habe ich seine Heiligkeit. Wenn ihr, jetzt kommt die Voraussetzung, nicht nur angefangen habt, sondern auch die Schlusslinie erreicht, wenn ihr im Glauben bleibt, das heißt, euer Vertrauen Jesus nicht zurückzieht, ihm nicht entzieht, als solche, die gegründet und gefestigt sind und die nicht abbewegt werden, die sich nicht abbewegen lassen, wegbewegen lassen von Jesus. Von der Hoffnung, hier haben wir es wieder mit der Hoffnung zu tun, von der in Vers 5 die Rede war. Die soll nicht verfehlt werden. Wenn von der Hoffnung der guten Botschaft, die die gute Botschaft uns in Aussicht stellte, die ihr hörtet, welche verkündet wurde in der ganzen Schöpfung. Die Botschaft des Evangeliums kündet heute die letzten Dinge an. Es kommt eine Zeit, da werden wir alle vor Gericht stehen. Wir dürfen uns jetzt vorbereiten, die unter dem Himmel ist. Das heißt, diese Botschaft ist eine Botschaft für alles, das unter dem Himmel ist. Sie ist in diesen Raum hineingestellt, hier gepredigt und gilt jedem unter dem Himmel, deren Diener ich Paulus wurde. Dies ist der Schlusspunkt dieses Teils. Das ist meine Botschaft. Und jetzt wird er ein persönliches Zeugnis geben aus seinem Dienst. Bis jetzt hat er Anteil genommen, das heißt, gezeigt, dass er Anteil nimmt am Ergehen der Geschwister in Kolosse. Er hat erzählt, wie er für sie betet. Und jetzt wird er etwas aus seinem Leben erzählen. Aber das muss dann für morgen warten. Ich dachte, wir würden endlich mal Kapitel 1 hinter uns kriegen. Aber es ist ein so... Ich bin wirklich verlegen, ich muss Ihnen gestehen. Ja. Es ist ein so reiches Kapitel. Man könnte fast bei jedem Wort stehen bleiben und einen Abend oder vielleicht noch eine ganze Woche dabei verbringen. Aber wir wollen weiter marschieren, so wie der Herr es uns schenkt. Lesen Sie den Kolosserbrief während des Tages. Wäre vielleicht eine Hilfe, dann könnte ich schneller noch gehen. Wir wollen beten. O Herr, du gibst uns Worte, mit denen wir dir danken können. Hab Dank dafür. Und dein Heiliger Geist will uns helfen. Wir danken dir, Vater, dass du uns tauglich gemacht hast. Du hast es getan. Wir taugten nichts. Aber du hast uns tauglich gemacht. Durch deinen Sohn, Jesus Christus, durch sein Blut. Und du willst, dass wir nur darauf vertrauen und nicht auf uns selbst, noch auf etwas anderes. Das ist alles, was du von uns erwartest. Und wenn wir das tun, werden wir eines Tages makellos sein in deiner Gerechtigkeit. O Herr, wir preisen dich dafür, dass wir als Bettler, wir dürfen Bettler bleiben und als solche bei dir einziehen eines Tages. Und was wir dann mitbringen, soll alles von dir gewirkt gewesen sein. Amen.